Willkommen zu Close the Deal. Heute mal wieder mit einer Insights-Folge und ich diskutiere mit meinem Kollegen Flo Adomeit darüber, wie ein optimaler M&A-Prozess ausschauen sollte, wo die großen Fallstricke und Stolpersteine sind und wie man sich optimal aufstellen kann, um einen M&A-Prozess problemlos und effizient durchzusteuern. Also viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zur 53. Episode von Close the Deal. Ich bin nicht Kai Hesselmann, der hier jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos spricht und mit Ihnen das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen, diskutiert. Sondern ich bin Florian Adomeit. Ihr kennt mich vielleicht aus der ersten Close the Deal Insights-Folge. Und nachdem das Format beim letzten Mal relativ gut angekommen ist, haben wir gedacht, okay, wir lassen es an dieser Stelle nicht dabei, sondern versuchen, da nochmal einen draufzusetzen. Und dementsprechend wollen wir heute in dieser Folge so ein bisschen über den M&A-Prozess sprechen. Also wirklich von der Prozessanbahnung über die Prozessdurchführung hin zum Closing. Was passiert da eigentlich aus der Perspektive eines M&A-Beraters, aus der Perspektive eines Unternehmers und auch vielleicht aus der Perspektive des Käufers? Und ich nehme heute mal die Position von Kai ein, löcher ihn mit Fragen, dass er mir da als Experte mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, um mich so ein bisschen durch den Prozess zu führen. Kai, ich habe hier natürlich mich ein bisschen vorbereitet oder ich wurde vorbereitet, habe ein tolles Skript bekommen und hier steht unter anderem der Hinweis drin, dass DealCircle auch eine Directory hat. Natürlich möchte ich dir den Genuss nicht lassen oder nicht nehmen, dass du vielleicht einmal noch darauf hinweist, was überhaupt die DealCircle Directory ist, was man damit machen kann, warum das cool ist und ja, bevor ich es vergesse, erstmal hallo.
Vielen Dank, lieber Flo. Ich bin begeistert, dass ich die Werbeeinblendung noch sprechen darf, bis ich dann wieder abgemeldet bin, wahrscheinlich für den Rest des Podcasts und der Redeanteil wieder größtenteils bei dir liegt. Aber dann mache ich das sehr gerne und weise einmal auf die DealCircle Directory hin. Das ist nämlich unser neues Produkt, wo man den perfekten Partner, die perfekten M&A-Tools oder Berater für den M&A-Prozess findet. Also insofern schaut gerne mal dort vorbei. Die Adresse ist sehr einfach, heißt dealcircle.com/directory und da gibt's dann sehr stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen riesen Discount auf das Liquid-Management-Tool von Agicap. Lohnt sich also mal reinzuschauen und Flo, weil wir heute eine besondere Folge haben, habe ich sogar noch eine zweite Werbemitteilung mit dazu. Und zwar möchte ich auf den DealCircle Deal Tracker noch einmal hinweisen, und zwar unseren neuen täglichen Newsletter, wo wir jeden Tag 5 bis 10 aktuelle Transaktionen aus dem Small Cap und Lower Mid Cap Markt einmal in die Community schicken. Der Tracker ist kostenlos und da packen wir auch den Link in die Shownote für die Registrierung. Jeden Tag wieder spannende Deals, auf die man da hingewiesen wird. So, jetzt habe ich mein Werbefeuerwerk verschossen, lieber Flo. Jetzt darfst du wieder.
Das ist total teuer. Hättest du jetzt nicht den Hinweis auf den Deal-Tracker gemacht, hätte ich so schöne Full-Circle-Überleitung hinbekommen, dass ich gesagt hätte, okay, wir besprechen heute den kompletten M&A-Prozess ja mit allen Partnern, die man da vielleicht braucht. Und das wäre halt das direkte Sprungbrett auf die Directory gewesen. Durch den Deal-Tracker hast du mir das jetzt ein bisschen vermasselt. Aber ich sehe es.
Ja, aber du siehst, ich habe heute ein paar Überraschungen für dich verraten. Warte mal ab, was da noch kommt.
Ich sehe es dir nach, wenn jetzt hier ganz toller Content kommt. Deshalb lass uns doch nicht viel Zeit mit Vorgeplänkel oder Werbeeinblendungen verschwenden, sondern direkt mal in den Prozess einsteigen und zwar vielleicht sogar noch einen Schritt vor dem Prozess beim M&A, Prozess. Und zwar die Frage, wenn ich Unternehmer bin und jetzt seit 10, 15, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren an meinem Lebenswerk rumgebastelt habe, welche oder wann treffe ich überhaupt die Entscheidung zu sagen, okay, es reicht, jetzt würde ich gern die Früchte meiner Arbeit ernten, ich würde gerne in den Ruhestand gehen. Wann ist der ideale Zeitpunkt und welche Sachen muss ich mir da eigentlich anschauen oder bedenken, wenn ich so eine Entscheidung treffe?
Du, sehr gute Frage. Die Antwort ist, glaube ich, sehr, sehr individuell, wann man das entscheidet. Ja, also das kann dann sein, dass man generationenlang Unternehmen geführt hat innerhalb der Familie und dann einfach generationenbedingt, altersbedingt irgendwann die Nachfolge ansteht. Aber es gibt natürlich ganz genauso Unternehmer, die deutlich vor dem Rentenalter irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, nee, ich möchte jetzt in eine andere Lebensphase nochmal rein und möchte vielleicht deutlich mehr Zeit für die Familie investieren oder möchte nochmal ein anderes, neues Unternehmen starten. Und ich glaube, die Gründe für den Unternehmensverkauf, die sind vielfältig. Und was aber, glaube ich, in allen Fällen gleich ist, ist, dass die Unternehmer sehr, sehr frühzeitig anfangen sollten, den Unternehmensverkauf einzuläuten. Und da gibt es, glaube ich, schon erhebliche Wissenslücken, wenn man das so nennen kann, auf der Unternehmerseite, wann eben der richtige Zeitpunkt ist, die Nachfolge oder den Verkauf einzuleiten, unabhängig davon, was dann eben der Transaktionshintergrund ist.
Okay, aber also wie viel Zeit muss ich denn da einplanen oder wie viel Vorlaufzeit muss ich auch einplanen?
Ja, das ist genau die relevante Frage. Und wenn man es mal total ketzerisch und platt formuliert, würde ich fast sagen, vielleicht 5 bis 10 Jahre, bevor ich dann tatsächlich final raus sein möchte. Machen wir mal gemeinsam mal die Beispielrechnung und wir werden ja nachher den M&A-Prozess nochmal durchgehen und auch über einige Stolpersteine im Detail sprechen, auf die man achten sollte. Aber wenn wir jetzt von einer klassischen altersbedingten Nachfolge sprechen und der Unternehmensinhaber vielleicht das Ziel hat, mit Mitte 60 wirklich final raus zu sein, dann macht es durchaus schon Sinn, mit Mitte 50 die ersten Schritte einzuleiten, um den Verkauf so vorzubereiten, dass man dann selbst in 10 Jahren mit Mitte 60 auch wirklich final raus ist. Aus allen Haftungen, aus allen Beiratsrollen, aus allen Beraterrollen. Vielleicht gehen wir den Prozess einfach mal gemeinsam durch in der Vorbereitung vom Prozess. Denn gerade... Ja, wenn ich sage, mit Mitte 50 macht es Sinn, darüber dann nachzudenken, wenn man 10 Jahre später raus sein möchte, da fühlt man sich als Unternehmer natürlich häufig noch in der Blüte seines Schaffens und hat vielleicht viele hohe Ziele schon erreicht, arbeitet an noch höheren Zielen, ist dabei, die Strategie umzusetzen, hat das Gefühl, man hat noch wahnsinnig viel Zeit, hat man per se auch. Und dennoch ist das dann schon der Zeitpunkt, wo man langsam darüber nachdenken kann, okay, wenn ich jetzt die Nachfolge einleiten möchte, was brauche ich denn dafür alles? Und idealerweise fängt man zu so einem Zeitpunkt dann schon an, sich einen Berater zu suchen, einen M&A-Berater. Es gibt ja immer ganz viele verschiedene Namen dafür. M&A-Berater, Corporate Finance-Berater, Nachfolgeberater. Ich hätte jetzt fast gemein gesagt, die ganz coolen nennen sich Investmentbanker. Und aber eben mit einem erfahrenen Partner schon mal zu sprechen, der hauptberuflich Unternehmensnachfolgen mit begleitet. Denn machen wir uns nichts vor, die meisten Unternehmer, die erfolgreich Unternehmen über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, die kennen ihre Märkte ganz genau, die kennen ihre Produkte und ihre Produktionsverfahren alle ganz genau. Ein Unternehmen verkauft, haben die wenigsten von denen schon mal. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die der Unternehmer dann erstmal, zu der erstmal kommen muss, sagen, okay, ich brauche hier Hilfe und ich muss mir hier einen Profi an die Seite holen, um bei diesem Verkaufsprozess keine Fehler zu machen. Und diese Suche nach dem richtigen Berater, allein das kann gerne schon mal ein Jahr dauern, bis man mal eine Handvoll Gespräche geführt hat mit einigen Beratern und ein Gefühl dafür bekommen hat, welcher Berater passt am besten zu mir, wer hat in den jeweiligen Branchen vielleicht schon mal Erfahrungen gesammelt, bei wem fühle ich mich gut aufgehoben. Allein dieser Prozess der Mandatierung und des Kennenlernens kann schon einige Monate dauern, vielleicht sogar schon mal ein ganzes Jahr dauern. So, und dann hängt es davon ab, wie der Berater agiert. Es gibt einige M&A-Berater, die vom Unternehmer so ein bisschen in den Nachfolgeprozess hineingedrängt werden. Ja, der Unternehmer hat dann für sich jetzt entschieden, ich möchte jetzt raus. Das heißt, er hat dann mit Mitte 60 vielleicht erst den Berater engagiert, möchte sofort raus, hat vielleicht keine vernünftige Zeit mehr für die Prozessvorbereitung und zwingt dann den Berater, direkt in den Verkaufsprozess hineinzustolpern, auch wenn er selbst noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Idealerweise ist das nicht so, sondern der Berater kann mit dem Unternehmer gemeinsam mit ausreichend zeitlichem Vorlauf sich mal gemeinsam die Karten legen, ob das Unternehmen überhaupt verkaufsfähig ist. Aber man spricht dann häufig von einer Exit-Readiness, die erstmal hergestellt werden muss. Und
Was beinhaltet die? Also was muss ein Unternehmen mitbringen, damit es verkaufsfähig ist?
Das umfasst einige interne, aber auch externe Faktoren. Bei den internen Faktoren geht es dann sehr, sehr stark darum, um die Frage, wer soll denn mal die Nachfolge vom Unternehmensinhaber in der Geschäftsführung antreten? Ja, also gibt es etwas wie eine zweite Führungsebene? Gibt es einen natürlichen Nachfolger, einen stellvertretenden Geschäftsführer, den man eventuell aufbauen kann zum Nachfolger in der Geschäftsführung? Gerade bei kleinen Unternehmen ist das häufig nicht der Fall. Und da gibt es eine hohe Inhaberabhängigkeit. Und das macht es dann natürlich wahnsinnig schwer für den Unternehmenskäufer zu sagen, okay, du Verkäufer, ich überweise dir jetzt viel Geld und ich akzeptiere, dass du am Tag 1 raus bist, weil dann geht eben ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großes Wissen vom Unternehmen direkt verloren und viele Kundenbeziehungen hängen vielleicht daran, viele Lieferantenbeziehungen. Das heißt, diese Abhängigkeiten erstmal abzubauen. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt und dafür dann eben den Nachfolger zu suchen und den Nachfolger aufzubauen. Das kann in der MBI-Situation durchaus sein, dass der Nachfolger extern sich reinkauft. Bei ganz kleinen Unternehmen ist das durchaus möglich. Wenn die Fälle etwas größer sind, dann ist es schon deutlich schwieriger, weil der MBI dann zwangsläufig einen höheren Betrag finanzieren muss, was dann eben für Privatpersonen vielleicht nicht mehr möglich ist. Das heißt, gerade wenn die Unternehmen etwas größer werden und wir von Kaufpreisen vielleicht jenseits der 5 Millionen Euro sprechen, ist es in der Regel nötig, dass der Nachfolger bereits besteht zum Zeitpunkt des Verkaufs. So, und diesen erstmal zu suchen und dann aufzubauen, die Kontakte, das Wissen zu übertragen, das ist eben ein ganz wesentlicher Schritt, der im Vorfeld gewährleistet sein muss. Aber es gibt viele weitere Dinge, wie erstmal den Aufbau von einem internen Reporting-System oder dem Schaffen von einer Transparenz über die Finanzzahlen. Auch das ist nicht zwangsläufig gegeben, wenn das Unternehmen inhabergeführt ist und der Inhaber jedes Zahnrad vom Unternehmen in- und auswendig kennt und ganz genau weiß, was gerade beim Unternehmen Sache ist. Der guckt nur den Mitarbeitern, den langjährigen Mitarbeitern in die Augen und oder führt ein Telefonat mit dem Kunden und der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Das gilt natürlich nicht so für einen neuen Unternehmenserwerber. Der ist dann vielmehr darauf angewiesen, dass es ein vernünftiges Reporting im Unternehmen gibt. Und auch das im Vorfeld aufzubauen, um eine Transparenz zu haben, sowohl über die Zahlen im Transaktionsprozess für die Bewertung, aber dann eben auch nach dem Verkauf ist ein weiterer essentieller Schritt. So, und dann kann man es im Grunde beliebig weiterspielen, auch bis hin zu der Frage, wer könnten überhaupt die relevanten Käufer sein, die sich für das Unternehmen in Zukunft interessieren könnten? Ja, will ich eher an Finanzinvestoren verkaufen? Will ich eher an Strategen verkaufen? Wenn es Strategen sein sollen, vielleicht, weil ich ein strategisches Premium auch bei der Bewertung erwarte, macht es Sinn, auch frühzeitig sich darüber Gedanken zu machen oder sich klar zu werden, was verkaufe ich denn diesem Strategen? Und was ist die Value Proposition, das Investment-Rational, das ich diesemjenigen Strategen dann bieten kann? Also warum ist es für denjenigen attraktiv, mein Unternehmen zu erwerben? Und vielleicht führt das dann dazu, dass man nochmal 1-2 Jahre investieren muss, um vielleicht weitere neue Produkte aufzubauen, um vielleicht einen gewissen Marktzugang herzustellen in gewisse Länder hinein, die vielleicht für den Käufer interessant sein können. Vielleicht müssen noch neue Investments angestoßen werden auf der Entwicklungsseite oder auf der Produktionsseite. Also kurzum, sich ganz klar zu überlegen, wer könnten die Käufer sein und wie muss mein Unternehmen ausgerichtet sein, damit es eben für diese Käufer interessant ist. Sowohl dieser Prozess, über diese Faktoren sich erstmal klar zu werden und dann auch das aufzubauen, kostet Zeit, ne? Einen Nachfolger zu suchen, zu finden, aufzubauen, ein Reporting-System zu etablieren, vielleicht nochmal neue Produkte zu etablieren, um für Käufer interessanter zu sein. All das kostet Zeit und sollte im Vorfeld der Nachfolge des Unternehmensverkaufs nicht vernachlässigt werden. Ja, und dann sind wir bei all den Dingen, und ich lasse dich sofort fragen, bei all den Dingen sind wir ja noch gar nicht so weit, dass wir überhaupt in den Verkaufsprozess hineingehen. Ja, wir sind nur da an dem Punkt, dass wir einen Berater gesucht haben und gefunden haben und angefangen haben, den Verkaufsprozess einzuleiten. Ja, also noch weit davon entfernt, dass der Deal auch in den Markt geht.
Jetzt beschreibst du ja aber die Rolle des M&A-Beraters mehr eigentlich als Unternehmensberater. Also klar, er wird dich dann aber wahrscheinlich auch bei der Transaktion als solches unterstützen, aber so wie du das Mandat gerade beschrieben hast, geht es ja weit darüber hinaus, sich nur um die Transaktion zu kümmern, sondern halt auch das Unternehmen ein Stück weit strategisch so zu positionieren, dass es überhaupt verkaufsfähig ist. Welches Kalkül hat der M&A-Berater da auch? Also ich meine, größtenteils arbeiten die meisten M&A-Berater ja wahrscheinlich irgendwie für die Provision, die sie bekommen im Falle eines erfolgreichen Abschlusses. Ich kann mir vorstellen, dass vorher halt Retainer gezahlt werden für den Zeitraum, aber das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein besonders attraktives Geschäft. Und ist ein M&A-Berater wirklich auch immer dazu bereit, 10 Jahre, bevor es zu einem Verkauf kommt, zu sagen, alles klar, komm, ich halte jetzt 10 Jahre hier das Händchen und ich weiß gar nicht, ob du in 10 Jahren wirklich verkaufen willst oder dann halt doch vielleicht interne Nachfolge aufgebaut hast und du dich als Gesellschafter zur Ruhe setzt. So, also wie ist da auch so die Intention auf der anderen Seite?
Ich glaube, die Grenzen fließen. Und es gibt durchaus einige Berater, die sich ganz, sehr, sehr ganzheitlich in ihrer Rolle verstehen und genau diese Prozessvorbereitung auch in einer Art Unternehmensberaterrolle dann schon mit aufgleisen. Es gibt genauso aber auch eine Trennung davon. Das heißt, man hat einen Unternehmensberater, der die Exit-Readiness herstellt und dann eben einen M&A-Berater, der daran angeschlossen dann eben den Verkaufsprozess durchführt. Ich glaube, für den Berater, die Berater freuen sich, wenn sie möglichst frühzeitig mit ins Boot genommen werden und diese Verkaufsvorbereitung mit begleiten können. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich, einerseits ist es interessant, ein vielleicht sogar mehrjähriges Beratungsmandat zu haben, wo man in einem regelmäßigen Abstand mit dem Unternehmer zusammensitzt. Und es muss ja keine Vollzeitrolle sein, sondern das kann ja ein regelmäßiges Check-in sein, um den Unternehmer zu fragen, Mensch, wie schaut's aus bei der Suche nach dem Nachfolger? Hast du jemanden gefunden? Kann ich unterstützen? Kann ich Kontakte herstellen zu Headhuntern, zu wem auch immer, um eben diesen Prozess aus der Sparringspartnerrolle heraus zu begleiten. Das muss ja nicht immer eine Fulltime-Beratung sein. Wenn es eine intensive Beratung ist, klar, dann kann es interessant sein, darüber eben regelmäßige Beraterhonorare abzurechnen. Unabhängig aber von dem Geld, was man dann schon im Vorfeld der Transaktion verdienen kann, sind das alles Faktoren, die nachher nach hinten raus die Transaktionswahrscheinlichkeit einfach massiv erhöhen. Und die im Endeffekt nachher auch die Bewertungsbasis erhöhen können. Das heißt, umso frühzeitiger der Unternehmensinhaber sich mit all diesen Faktoren gemeinsam mit dem M&A-Berater beschäftigt, umso höher ist nachher für den Berater die Abschlusswahrscheinlichkeit und auch sein Honorarvolumen, wenn es eben ein größerer Deal wird. Ja, und insofern, ich glaube, viele Berater freuen sich, wenn die sehr früh mit eingebunden werden. 10 Jahre vorher ist vielleicht ein Idealbild, was selten so vorkommt, aber dennoch sind sehr, sehr viele Berater über viele, viele Jahre hinweg mit dem Unternehmensinhaber im Austausch und sprechen regelmäßig, bevor der Unternehmensinhaber dann irgendwann final das Verkaufsmandat erteilt.
Jetzt hattest du ja schon gerade gesagt, dass diese 10 Jahre davor irgendwie so ein bisschen der Idealcase oder die Wunschvorstellung sind. Jetzt kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das echte Leben halt ein bisschen anders läuft und du bist jetzt Unternehmer oder Unternehmerin und hast eigentlich immer gehofft, dass deine Kinder in vielleicht deine Nachfolge schlüpfen. Jetzt stellst du fest, boah, die haben irgendwie gar keinen Bock darauf, irgendwie einen ländlichen Metallverarbeitungsbetrieb zu übernehmen, sondern sagen, ich will in die große weite Welt. Papa, Mama, macht mal euer Laden hier alleine. So, und zack, stehst du da und du wolltest eigentlich in 3 Jahren in den Ruhestand gehen. So, jetzt hast du vielleicht eine andere Timeline, du hast auch keine Lust, das Unternehmen mehr irgendwie strategisch so zu positionieren, dass du sagst, ich mache jetzt hier neue Märkte auf, damit hier Stratege XYZ das Ding kaufen kann, sondern ich will die Firma einfach so, wie sie ist, loswerden. Wie lange dauert, ist sowas überhaupt möglich? Und wenn ja, wie lange dauert da der Prozess im Schnitt?
Naja, also die 10 Jahre, von denen ich gerade sprach, das wäre nicht der Prozess von 10 Jahren für die Vorbereitung und so weiter, sondern das wäre ein Zeitrahmen, den man in Summe einplanen kann, vor allen Dingen inklusive einer zweiten, dritten Runde, die man vielleicht drehen muss, genau bei dem Beispiel, weil man vielleicht zuerst die Nachfolge mit den Kindern einleiten wollte, hat daran vielleicht 2, 3 Jahre gearbeitet, hat dann festgestellt, es funktioniert doch nicht. Das sind ja dann schon mal Jahre, die ins Land gestrichen sind und die einem dann nach hinten raus fehlen können, wenn man zu spät mit diesem Prozess anfängt. Sagen wir aber, okay, die Vorbereitungen sind in welchem Umfang auch immer gelaufen und man ist jetzt eben an dem Punkt, dass man in den Markt hineingeht. Was passiert ab da? Also im Grunde geht es im ersten Schritt darum, dass der M&A-Berater mit dem Unternehmen gemeinsam ein Informationsmemorandum erstellt, einen Teaser erstellt für die Vermarktung. Ja, das kann dann einen Umfang haben, der Teaser hat dann vielleicht eine Seite, das Infomemo kann dann, wenn es einen überschaubaren Rahmen hat, vielleicht 20 Seiten haben, kann 50, kann 80 Seiten haben, kann aber auch ein sehr, sehr umfangreiches Informationspaket sein mit 150 oder mit 200 Seiten. Das wird durch den M&A-Berater gemeinsam mit dem Unternehmen erstellt als Verkaufsdokumentation. Parallel wird der Datenraum vorbereitet mit Unternehmen, mit unternehmensinternen Informationen für den Verkaufsprozess. Häufig wird im Vorfeld noch eine Bewertung angestellt, was auch absolut sinnvoll ist, um da eine gemeinsame realistische Erwartungshaltung zu haben, weil gerade auch das ein Dealbreaker sein kann, wenn die Preiserwartungen vom Inhaber einfach zu weit von dem entfernt sind, was marktseitig überhaupt realisierbar ist. Das heißt, das sind Dinge, die in der Regel noch angestoßen werden, bevor man dann in den Verkaufsprozess hineingeht. Und auch dafür kann man einige Wochen bis Monate rechnen, um eben im ersten Schritt die Informationen innerhalb vom Unternehmen zu generieren, das Memo zu schreiben, die Bewertung parallel anzustellen, das dann mit dem Unternehmen nochmal abzustimmen, feinzuschleifen, inklusive Review-Runden. Der Unternehmer hat ja parallel noch sein operatives Geschäft, was man auch nie außer Acht lassen darf. Man kann immer noch ein bisschen gucken, wie ist das Timing gerade? Ja, gehe ich in die Sommerpause hinein, bin ich gerade kurz vor Weihnachten, wo man dann auch vielleicht nochmal 2-3 Wochen wartet, bis man die Marktansprache durchführt. Also dieser Vorbereitungsprozess kann gerne auch nochmal einige Monate oder ein halbes Jahr dauern, bevor man dann tatsächlich in den Markt hineingeht und für die Marktansprache vorbereitet ist. Was wir dabei noch nicht besprochen haben, ist, dass natürlich der Käufer-Research auch noch mit stattfinden muss. Und das kann man selbst machen, das kann man gerne immer über Deal Circle machen.
Bisschen schön, wie du dabei grinst.
Nein. Wichtig ist halt, also neben der perfekten Vorbereitung und einer guten Dokumentation auch die richtigen Kaufkandidaten anzusprechen. Und vielleicht macht man das selbst, vielleicht macht man das mit einem Partner gemeinsam, über welchen Weg auch immer. Aber irgendwann geht man dann in den Markt hinein. Und ab da kann man rechnen, ab dem Zeitpunkt, wo die Marktansprache stattfindet, was sind dann die Prozessschritte, die als nächstes passieren? Im ersten Schritt gibt es vielleicht einen Zeitraum von 3-4 Wochen, die Kaufinteressenten bekommen, um sich mit den Informationen zu beschäftigen, ein bisschen zu rechnen, zu entscheiden, ob sie die Transaktion spannend finden. Wenn ja, wird häufig ein indikatives Angebot abgefragt im ersten Schritt. Das sind häufig 4 Wochen nach Versand vom Infomemo. Die Angebote werden vom M&A-Berater eingesammelt. Die werden dann alle in der Excel-Liste erstmal sortiert und nach Größe absteigend sortiert. Und die attraktivsten Angebote werden dann eben zur Management-Präsentation eingeladen. Auch das dauert dann gern nochmal 2-3 Wochen, bis man die Termine gemeinsam gefunden hat für die Management-Präsentation. Und ich mache das gerade bewusst so kleinteilig, um einfach nochmal sich gemeinsam bewusst zu machen, dass das sehr, sehr viele Prozessschritte sind, die alle ihre Zeit brauchen. Ja, denn bei dem, was ich gerade beschrieben habe, nur von Start der Marktansprache bis hin zum Stattfinden der Management-Präsentationen sind schon mal wieder 8 Wochen vergangen. So, dann finden die Management-Präsentationen statt und vielleicht hat man nicht nur eine, sondern hat 3, 4, 5, die dann über einen Zeitraum von 2-3 Wochen sich erstrecken. Nach den Management-Präsentationen werden die Bieter aufgefordert, nochmal ein Confirmatory-Offer abzugeben. Auch danach wird nochmal ausgesiebt und aus den Interessenten heraus nimmt man sich dann diejenigen Kandidaten mit in die nächste Runde, die dann auch nach dem Confirmatory Offer die attraktivsten Parteien sind. Auch das nimmt gern nochmal wieder einen Zeitraum von 4 Wochen in Anspruch. Das heißt, allein daraus sind wir jetzt schon 3-4 Monate nach der Marktansprache in einem Prozess, der eigentlich relativ strukturiert bis jetzt schon durchgezogen wurde. Theoretisch kann man das alles sehr, sehr eng takten und die Zeiträume deutlich verkürzen. Realistisch, gerade wenn wir uns im Small-Cap-Segment befinden und gerade bei kleineren Unternehmen die Verfügbarkeit vom Geschäftsführer einfach auch limitiert ist, muss man dafür größere Zeiträume einplanen. So, und dann geht es darum, die Confirmatory Offers zu verhandeln und dann sich eine Partei rauszupicken, mit der man dann weitere Schritte eingehen möchte. Idealerweise macht man das nicht unbedingt in einer exklusiven Position, aber das hängt natürlich ganz stark von der Verhandlungsposition von der Verkäuferseite ab. Und auch da ist meine Erfahrung, umso größer die Transaktionen werden oder im Wesentlichen umso attraktiver die Transaktionen sind, umso weniger würde man auf der Verkäuferseite eine Exklusivität sehr früh an einen Kaufinteressenten geben. Auf der anderen Seite ist es im Small Cap meistens schon Usus, um eine gegenseitige Transaktionssicherheit auch herzustellen, zu sagen, okay, für einen begrenzten Zeitraum von 6-8 Wochen gibt es jetzt eine Exklusivität für den bestbietenden Interessenten, dass der seine Due Diligence durchführen kann und parallel dann eben auch die Verträge für den Verkauf aufgesetzt werden können. Ja, aber das heißt, nehmen wir uns die Zeitlinie nochmal wieder vor Augen. Vielleicht sind nach 5 Monaten ist der LOI unterzeichnet. Dann gibt es eine Exklusivität für einen Zeitraum von 2-3 Monaten für die Due Diligence. Parallel werden Verträge aufgesetzt, Verträge verhandelt. Dann muss die Finanzierung noch nach hinten raus geregelt werden. Das kann man alles parallel machen. In den meisten Fällen wollen die Banken dann aber auch die Due Diligence-Berichte sehen. Und wenn die einfach noch nicht fertig sind, dann muss man darauf eben auch nochmal warten. Oder die Banken haben nochmal Rückfragen. Oder das Current Trading vom Unternehmen ist parallel während des ganzen Prozesses vielleicht ein bisschen abgeschmiert, hat sich nicht so entwickelt, wie es im Businessplan vorher dargestellt wurde. Und dann wird vereinbart, okay, wir warten nochmal einen Monat, um zu sehen, ob die Zahlen sich stabilisieren und ob das Angebot überhaupt auf der Basis so aufrechterhalten werden kann. Und so gehen dann schnell die Wochen ins Land und schnell sind dann irgendwann 10, 11, 12 Monate vergangen seit dem Zeitpunkt, wo die Marktansprache stattgefunden hat. Und trotzdem war es bis dahin ein mehr oder weniger normaler Prozess, bis man dann idealerweise irgendwann zum Notar geht und dann eben das Signing und dann idealerweise auch zeitnah das Closing stattfindet. Also nur dieser Transaktionsprozess als solcher, in einem normalen Fall im Small-Cap-Segment würde ich dafür 9 bis 12 Monate einplanen. Ja, und dabei ist eben noch nicht reflektiert, dass man eventuell einen Broken-Deal hat, dass der Kaufinteressent, mit dem man weit fortgeschritten war, dann doch nach der Due Diligence vielleicht den Preis massiv senkt oder aus dem Prozess aussteigt. Man mit einem zweiten Kandidaten den ganzen Prozess nochmal neu aufnehmen muss. Dadurch kann es dann halt schnell nochmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr länger dauern. Ja, und das sind alles normale Konstellationen, von denen wir da sprechen.
Ich bin begeistert, wie du hier den gesamten M&A-Prozess quasi in Echtzeit geschildert hast. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt bei der Antwort so die letzten 9 bis 12 Monate durchgemacht habe. Lass uns trotzdem nochmal ganz gerne an den Anfang dieses Prozesses gehen. Und zwar, du hattest ja so ein bisschen auch geschildert, dass insbesondere für die Käuferidentifikation auch viel Zeit draufgehen kann. Also dass ich mir vorher als Unternehmer erstmal Gedanken mache, wie oder an wen ich überhaupt verkaufen möchte. Da würde mich einmal interessieren, warum das überhaupt für mich wichtig ist als Unternehmer. Also ich meine, ich kann noch mich auch einfach hinstellen und sagen, wer am meisten zahlt, der kriegt den Zuschlag. Und mir ist im Grunde genommen egal, ob das jetzt ein Finanzinvestor ist, ob das ein Stratege ist oder auch ein MBI mit dicken Taschen. Welche Überlegungen spielen da für mich mit rein, an wen ich verkaufen möchte?
Das können viele Überlegungen sein. Und es gibt sicherlich große Unterschiede, was für eine Art von Verkäufer ich bin. Aber wenn es ein Finanzinvestor ist, der verkauft, da spielt der Preis vielleicht eine noch größere Rolle als beim Unternehmensgründer oder eben beim Inhaber vom Unternehmen, der dann die Nachfolgeregelung antritt. Ein Finanzinvestor will in den meisten Fällen einen klaren Cut haben, will keine großen Gewährleistungen mehr haben, in die er hineingehen muss, will dann natürlich in der Regel eine Kaufpreismaximierung haben, will auch eine gute Lösung haben für die Mitarbeiter, keine Frage. Aber da steht dann schon der Preis und auch die Transaktionsstruktur im Vordergrund, also Transaktionsstruktur, was ist mein Festkaufpreis, der sofort gezahlt wird, habe ich eine Earn-Out-Struktur, für Finanzinvestoren immer nicht ganz so attraktiv, weil man dann doch etwas länger warten muss auf den Kaufpreisbestandteil, je nachdem, wie man sich auch gerade innerhalb der Fondlaufzeit bewegt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da steht dann der Preis mehr im Vordergrund, wenn ich ein inhabergeführtes Unternehmen habe, was in den Verkaufsprozess hineingeht, da spielen dann viele emotionale Faktoren noch eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn ich mich an meine PE-Zeit zurückerinnere, habe viele Gespräche geführt mit Unternehmensinhabern, die dann gesagt haben, ja, ihr in Anführungszeichen Heuschrecken, wie sehe ich denn hier bei mir im Ort aus, wenn ich jetzt an PE verkaufe? Ihr macht die Unternehmen ja nur kaputt und dann kann ich mich am Wochenende hier beim Bäcker nicht mehr, morgens nicht mehr sehen lassen. Oder in Anführungszeichen, wenn ich an den Chinesen verkaufe, kann ich ja nicht machen. Da spielen natürlich viele Vorurteile mit hinein, die in den Köpfen der Unternehmensinhaber bestehen, die teilweise legitim sein können, die teilweise vielleicht aber auch eben genau das sind, also Vorurteile, die vielleicht nicht gerechtfertigt sind. Und auch da gibt es eine ganz wesentliche Aufgabe beim M&A-Berater, da einfach ein Bewusstsein zu schaffen beim Unternehmensinhaber, welche Vor- und Nachteile mit welcher Art von Unternehmenskäufer einhergehen. Und man, sind wir ehrlich, das Klischee der Finanzinvestoren oder zumindest das, was Franz Müntefering vor mittlerweile gut 20 Jahren aufgebaut hat, das ist immer noch in vielen Köpfen. Allerdings ist es, glaube ich, eher so 90er-Jahre-Image und eben nicht das, wie Private Equity heute funktioniert. Denn ich glaube, die wenigsten Finanzinvestoren haben als Ziel, Unternehmen zu erwerben, um sie dann auszuschlachten und kaputt zu machen, sondern das Ziel ist ja, die Unternehmen weiterzuentwickeln und nach 3 bis 7 Jahren für ein Vielfaches vom Kaufpreis weiterzuverkaufen. Und das schaffe ich ja in der Regel nicht, wenn ich die Unternehmen runterwirtschafte.
Zumal ja auch diese romantisierte Vorstellung davon, so von wegen, ein Stratege kauft mein Unternehmen und dann, weiß nicht, behalten alle ihre Jobs, ja wahrscheinlich auch etwas überholt ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Stratege ja meistens keine doppelte Buchhaltung braucht, keine, weiß ich nicht, zwei Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, zwei Sales-Abteilungen, sondern da wird es ja auch eine gewisse Konsolidierung einfach geben, wenn da Zukäufe getätigt werden. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Leute übersehen. Ich würde trotzdem ganz gerne auch nochmal aus einer anderen Perspektive auf den Prozess blicken, weil wir jetzt immer davon ausgegangen sind, dass der Verkaufsprozess vom Verkäufer angestoßen wird. Es gibt ja jetzt aber auch die Möglichkeit, dass ein findiger Finanzinvestor sagt oder auch ein Stratege, boah, diese Firma würde eigentlich super gut in unser Portfolio passen. Und du bist jetzt Unternehmer, der da rumwirtschaftet und sagt, ich habe eigentlich ein ganz, ganz tolles Leben. Auf einmal flattert eine E-Mail rein oder irgendein Berater steht vor deiner Haustür und sagt, haben Sie eigentlich mal drüber nachgedacht, die ganze Nummer zu verkaufen? Was nun? Was ändert sich jetzt im Prozess?
Das kann natürlich den Prozess sehr, sehr stark beschleunigen. Und Inhaber, Gesellschafter von guten, attraktiven Unternehmen, die gut geführt sind, die eine hohe Profitabilität haben, die ein vernünftiges Wachstum haben, die in attraktiven Märkten sind, kriegen sehr, sehr häufig solche Schreiben und solche Anrufe. Sei es von M&A-Beratern, die ein Buy-Side-Mandat haben, sei es von Private Equity Investoren direkt oder sei es eben von Strategen. Und gerade die Anfrage von einem großen Strategen kann natürlich auch erstmal den Unternehmensinhaber etwas stolz machen. Zu sehen, ach Mensch, das, was ich hier aufgebaut habe, ist für den großen Konzern, für den Weltkonzern, den jeder kennt, attraktiv und die möchten mich kaufen. Das höre ich mir doch erstmal an. Dann lasse ich die Herren hier mal vorbeikommen und dann sollen die mir mal sagen, was sie bieten möchten für mein Unternehmen. So, und das heißt, in solchen Fällen werden dann viele informelle Gespräche geführt und man lernt sich mal kennen. Und die Kaufinteressenten gucken ja erstmal auch nur dem Unternehmen ja, vor die Stirn sozusagen, können nur von außen drauf schauen. Außer es sind echte Marktinsider, Strategen, vielleicht direkte Wettbewerber, die das Unternehmen bereits sehr, sehr gut kennen. Aber in den meisten Fällen ist es ja erstmal der Blick outside in. Dennoch sind das dann genau die Gespräche, die man führt und das kann natürlich ein Beschleuniger sein. Was regelmäßig passiert, ist, dass solche Unternehmer, die vielleicht noch nicht über den Verkauf nachgedacht haben oder die vielleicht das Gefühl hatten, Mensch, das ist für mich noch zu früh, dass die dann während dieser Gespräche dann Blut lecken und auf den Geschmack kommen und sich mit dem Gedanken anfreunden, dann doch verkaufen zu wollen. Und auch das habe ich regelmäßig erlebt. Dann hat man Unternehmer, mit denen ist man dann ein, zwei Jahre lang in einem regelmäßigen Austausch und trifft sich jedes halbe Jahr und die Unternehmer schütten einem dann das Herz aus und warum die Nachfolge innerhalb der Familie nicht klappt und warum die Kinder das nicht können oder nicht wollen und dass sie ja ganz gerne verkaufen wollen. So, und man selbst hofft und betet dann immer, dass man dann derjenige ist, der dann auch exklusiv an der Transaktion arbeiten kann. Also es gibt dann immer die Suche nach dem heiligen Gral, nach dem proprietären Deal, den man nur selbst gefunden hat. Leider, was faktisch häufig passiert, ist, dass diese Unternehmensinhaber, gerade wenn es gute Unternehmer sind, dass sie, wenn die dann an den Punkt kommen, zu sagen, Mensch, ich will jetzt verkaufen, dass sie dann doch einen M&A-Berater mandatieren und dann doch einen Prozess machen. Aus einer Verkäuferperspektive heraus wäre es dumm, das nicht zu machen. Ja, man hat sowieso dann schon mal offensichtlich einen guten Interessenten mit im Rennen, der vielleicht eine Frontrunner-Position hat, aber allein durch mehr Wettbewerb im Transaktionsprozess wird der Preis sich nach oben entwickeln. Und insofern, die guten Unternehmensinhaber werden dann in den seltensten Fällen nur in einer One-to-One-Situation verkaufen, sondern nochmal versuchen, eine Auktion daraus zu machen.
Bevor ich jetzt noch tiefer mit dir in diesen ganzen Prozess, wirklich bei der Prozessdurchführung einsteigen würde, würde mich mal interessieren, wie das Verhältnis zwischen M&A-Berater und Verkäufer von der offiziellen Mandatierung ist. Also mal angenommen, ein Unternehmensverkäufer oder vielleicht auch jemand, der gerade approached wurde von irgendeinem Unternehmen, der denkt jetzt über den Verkauf nach, der geht halt los und möchte M&A-Berater kennenlernen und der hat zum Beispiel völlig überzogene Preisvorstellungen, was ja eigentlich ein Dealbreaker ist, wo du sagst, okay, da kann der Deal, also das können wir gerne so durchverhandeln, aber am Ende wird es scheitern und da müssen wir runtergehen. Jetzt habe ich ja eigentlich ein ziemliches Spannungsverhältnis, weil als M&A-Berater könnte ich jetzt sagen, ja, super Sache, ich will das Mandat haben, deshalb erzähle ich dem erstmal, klar, den Preis kriegen wir durchgesetzt, der wird schon im Markt dann später lernen, dass es nicht so einfach ist und hoffentlich geht er noch mit den Preisvorstellungen runter, aber bis der Unternehmer das lernt, kann es ja auch eine ganze Weile dauern. Wie spielt man sowas? Also ist man da von Anfang an ehrlich und sagt halt, du pass mal auf, der Preis ist nicht realistisch und wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, ich kann diesen Preis für dich erzielen, aber viel mehr wird es nicht werden. Auch mit dem Risiko, dass man das Mandat dann erst gar nicht bekommt, weil irgendjemand anderes bereit ist, irgendwas zu versprechen, was er im Endeffekt nicht halten kann. Also wie verhält man sich da am besten und wie werden solche Konflikte am besten aufgelöst?
Das hängt sehr, sehr stark vom Selbstverständnis des M&A-Beraters ab und auch davon, wie gerade seine eigene Auslastung ist und wie er gerade im Markt unterwegs ist. Und es gibt genau die beiden Extreme, die du gerade genannt hast. Also es gibt sehr gute M&A-Berater, die bei den Mandatierungsgesprächen dem Unternehmensinhaber ganz klar sagen, für dein Unternehmen realistisch sehe ich eine Bewertung von 5 bis 6 Millionen Euro in der Größenordnung als Beispiel. Und wenn der Unternehmensinhaber dann sagt, ja du, für unter 10 Millionen will ich aber gar nicht verkaufen, da können wir uns die Arbeit sparen, dann würde der Berater idealerweise sagen, du, wenn du für unter 10 Millionen nicht verkaufen willst, dann macht es jetzt aus meiner Perspektive keinen Sinn, gemeinsam hier in den Prozess hineinzugehen. Ja, 5 bis 6 Millionen, versprechen kann man das auch nie, aber darauf will ich mich als Berater mehr oder weniger committen, dass wir das anstreben und auch erreichen können. Wenn es mehr wird, freuen wir uns alle, aber die Erwartungshaltung, für 10 Millionen nur verkaufen zu wollen, dafür nehme ich das Mandat nicht an. Gute Berater würden das so machen und genau diesen auch diesen Konflikt dann austragen mit dem Unternehmensinhaber. Es gibt regelmäßig aber auch Berater, die dann sagen, vielleicht weil sie selbst die Erfahrung nicht haben oder kein Gefühl haben für eine realistische Bewertung oder weil sie das Mandat einfach gerne haben wollen und dann sagen, komm, ja, vielleicht ist 10 Millionen ein bisschen viel, aber wir versuchen es mal und wir gehen mal rein und haben dann entweder die Hoffnung, dass tatsächlich solche hohen Angebote kommen oder haben die Hoffnung, dass der Unternehmensinhaber mit seinen Bewertungsvorstellungen dann runterkommt, wenn er sieht, okay, die Angebote, die reinkommen, liegen halt nur bei 5 bis 6 Millionen Euro. So, was dann aber regelmäßig passiert ist, es kommen dann eben realistische, marktgängige Angebote rein und der Unternehmer bricht den Prozess ab. Weil er sagt, du Berater, du hast mir doch gesagt, wir schaffen 10 Millionen, warum kommen jetzt hier nur 5 Millionen als Angebote rein? So haben wir nicht gewettet, der Verkauf ist erstmal auf Eis gelegt, ich verkaufe nicht. Und das passiert leider recht regelmäßig. Das kann im Vorfeld natürlich umgangen werden, A, durch eine vernünftige Vorbereitung und B, vor allen Dingen durch ein Schaffen einer realistischen Preiserwartung beim Unternehmensinhaber. Denn die wenigsten Unternehmensinhaber haben tatsächlich ein realistisches Gefühl dafür, was ihre Unternehmen wert sind. Aber vielleicht sind es ein Drittel der Unternehmer, die das einschätzen können, ein Drittel vielleicht, die zu geringe Erwartungen haben. Das ist immer gut, dann kann man als Berater im Prozess punkten und kann vielleicht auch seine Honorarstruktur dementsprechend ausrichten. Und aber auch mindestens ein Drittel der Unternehmensinhaber, die überzogene Preisvorstellungen haben. Und daran sollte man dann idealerweise als Berater arbeiten, bevor man das Mandat annimmt.
Okay, jetzt letzte Frage zu diesem ganzen Berater- und Verkäufer-Beziehungsgeflecht, bevor man sich eigentlich darauf geeinigt hat, dass man mandatiert wird oder vielleicht auch kurz nachdem man mandatiert wird. Wie beurteilt ein M&A-Berater auch, wie ernsthaft die Verkaufsabsichten des Unternehmenseigentümers sind? Weil es kann ja auch sein, dass der Unternehmenseigentümer einfach dasteht, sagt, boah, ich habe jetzt 20 Jahre geschuftet, ich würde ganz gerne mal wissen, was der Laden wert ist. Lass doch mal ein paar Angebote einholen, ob ich dann verkaufe oder nicht, kann ich ja immer noch sagen. Und der M&A-Berater investiert haufenweise Zeit und Arbeit da rein, in dem Augenblick, wo es halt darum geht, wirklich Tacheles oder, ne, dann passiert halt nichts.
Ja. Das kann ein Berater zum Beispiel darüber testen, dass er eben nicht nur rein erfolgsbasiert arbeitet, sondern einen monatlichen Retainer in Rechnung stellt. Das muss gar nicht mal viel Geld sein, aber auch wenn es nur in Anführungszeichen ein paar tausend Euro sind, das macht den Berater dann nicht reich, aber es hilft als Zeichen der Ernsthaftigkeit vom Unternehmensinhaber, dass er auch tatsächlich verkaufen möchte. Das heißt, das machen auch die meisten guten professionellen Berater, dass sie eben so einen Retainer in Rechnung stellen als Zeichen der Ernsthaftigkeit. Weil sonst ist es schnell sehr, sehr beliebig, dass dann ja der Berater und der Inhaber, man lernt sich kennen bei irgendeiner Veranstaltung oder gemein gesagt auf dem Golfplatz der Unternehmensinhaber sagt dem Berater, ja Mensch, wenn du den richtigen Preis bringst, wenn du den richtigen Käufer bringst, dann würde ich wohl verkaufen. Geh mal los, such mal, wenn du jemanden findest, wunderbar. So, es gibt einige Berater, die auf so einer Basis dann in der Tat loslaufen und nach Käufern suchen. Und dass solche Transaktionen dann eben scheitern, das ist vorprogrammiert. Und insofern eine klare Mandatierung mit einem klaren gegenseitigen Commitment auf einen realistischen Verkaufspreis und auch auf einen Prozess, idealerweise einen Retainer, der monatlich gezahlt wird, das erhöht schon sehr, sehr stark die Transaktionswahrscheinlichkeit und ist eben ein Zeichen der Ernsthaftigkeit der Verkäufer. So, und das kann man dann beliebig weiterspielen. Was im Moment gerade schon ein zunehmend relevantes Thema ist, ist eine ständige Frage, macht es zum Beispiel Sinn, ein Financial Factbook zu erstellen? Das kostet Geld, ja, das kann dann je nach Ausprägung und je nach Komplexität vom Unternehmen einen mittleren fünfstelligen oder auch einen niedrigen sechsstelligen Betrag kosten, so ein Financial Factbook anzustellen. Aber auch das ist dann nicht nur ein Zeichen der Ernsthaftigkeit, oder das ist ein sehr, sehr klares Zeichen der Ernsthaftigkeit, wenn sowas erstellt wird und vom Verkäufer gezahlt wird, aber das ist dann das bringt eine extreme Prozessstabilität auf der anderen Seite und kann dann eben auch die Bewertungen stark erhöhen.
Frage für einen Freund, was ist ein Financial Factbook?
Du kannst deinem Freund ausrichten, dass ein Financial Factbook in der Regel durch eine WP-Gesellschaft angestellt wird, also meistens eben durch die Transaction Services Berater, die dann auch die Due Diligence für die Käuferseiten machen. Die haben eben Teams, die dann im Grunde versuchen, eine ausführliche Transparenz über das Zahlenwerk vom Unternehmen herzustellen. Das heißt, sowohl die historischen G&V-Bilanz- und Cashflow-Zahlen einmal konsistent aufbereiten, mit einem schönen hohen Detailgrad versuchen, auch eine Normalisierung vorzunehmen der historischen Zahlen, vielleicht schon eine Net Debt und Working Capital Analyse aufsetzen, aber dann vor allen Dingen auch eine Planung also entweder mit dem Unternehmen gemeinsam aufsetzen, weil häufig im Small-Cap-Segment haben die Unternehmen vielleicht ein Budget für das laufende Jahr, aber keine Mehrjahresplanung. Im Grunde, das Ergebnis ist nachher ein Bericht vielleicht von 50, 80 Seiten, wo dann eben alle Finanzzahlen vom Unternehmen transparent aufbereitet werden und idealerweise noch mit einem Databook, also im Grunde einem schönen Excel-Modell, was dann eben auch den Kaufinteressenten sehr frühzeitig im Prozess zur Verfügung gestellt wird, womit sie dann schon mal arbeiten können, womit sie modellieren können einfach eine transparente Zahlenbasis haben.
Die wird wahrscheinlich aber die Due Diligence des Käufers nicht ersetzen. Also der wird sich wahrscheinlich das Recht trotzdem rausnehmen, zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal alles genau gegenzuchecken, oder?
Absolut. Aber es würde die Due Diligence maßgeblich beschleunigen. Und vor allen Dingen würde es das Risiko reduzieren, dass unangenehme Wahrheiten und irgendwelche Leichen, die man im Keller hat, während der Buy-Side-Due Diligence plötzlich aufpoppen und eben der Kaufinteressent mit seinem DD-Team der Erste ist, der irgendwo ein großes Problem feststellt. Das Risiko kann man eben vorwegnehmen, wenn man selbst vorher mit einem Transaction Services Team diese Due Diligence vielleicht entweder sogar eine echte Due Diligence macht auf der Verkäuferseite oder eben wenigstens so ein Factbook macht, um die Zahlen mal aufzubereiten. Neben dem Factbook, was ich gerade kurz sagte, ist, es gibt in der Tat auch sowas wie eine Vendor Due Diligence. Das heißt, das ist dann wirklich ein sehr, sehr komplexer Prozess. Das kostet meistens auch deutlich mehr, dass man dann schon teilweise mittleren sechsstelligen Bereich an Fees, die dafür auflaufen können. Aber da geht dann wirklich ein Team von PwC, KPMG oder von wem auch immer her und macht über viele Wochen eine wirkliche Due Diligence durch den Verkäufer initiiert, inklusive Sensitivitätsrechnung, inklusive einer harten Analyse vom Businessplan und setzt nachher mehr oder weniger den Stempel drauf und sagt, okay, so wie hier meine Einschätzungen zur Planung sind, nach bestem Wissen und Gewissen, macht das so Sinn oder macht es eben keinen Sinn? Und das ist dann schon eine erhebliche Beschleunigung im Prozess, weil den Käufern dann gesagt wird, du Kaufinteressent, natürlich kannst du deine eigene Due Diligence auf der Buy-Side machen, aber hier gibt es schon eine 200 Seiten Financial Vendor DD von PwC oder von wem auch immer, und die haben sich das schon ganz genau angesehen, die haben alle gemeinen Fragen bereits gestellt und diskutiert und analysiert, was dann eben in der Regel passiert ist, dass so eine sogenannte Top-Up Due Diligence gemacht wird. Die dauert dann aber eben nicht 4 oder 6 Wochen, sondern die dauert dann eher so 1 bis 2 Wochen, wo dann eben auf Basis von diesem Due Diligence Report nochmal eine Analyse gefahren wird und nachher dürfen ein paar Fragen dazu gestellt werden und das war's dann. Das heißt, die Due Diligence wird massiv verkürzt dadurch.
Du hattest jetzt schon so ein bisschen in dem ganzen Prozess angeteasert, dass es eine M&A-Berater gibt. Es gibt halt irgendwie eine Advisory-Firm wie PwC oder KPMG oder Deloitte oder EY, so jetzt haben wir alle Big Four durch, aber im Grunde genommen, diese beiden Parteien gibt es, welche Dienstleister brauche ich auf der Verkäuferseite noch während des gesamten Prozesses? Also vielleicht noch ein Datenraum, okay, das ist jetzt eher eine technische Lösung, aber brauche ich Rechtsanwälte oder werden die halt durch, wird diese rechtliche Beratung dann auch durch PwC abgedeckt oder wie funktioniert das? Welche Parteien sind da noch mit involviert?
Ja, also was ich im Wesentlichen brauche als Verkäufer ist in der Tat ein guten Rechtsanwalt, der idealerweise transaktionserfahren ist.
Wann kommt der in den Prozess rein?
Der kommt spätestens dann rein, wenn... Idealerweise kommt er auch schon relativ frühzeitig mit hinein. Also spätestens dann, wenn der LOI verhandelt wird, dann brauche ich natürlich einen vernünftigen Rechtsanwalt mit an Bord. Noch früher vielleicht, nicht zwangsläufig. Aber eben spätestens dann, wenn es darum geht, einen LOI zu verhandeln und dann eben schließlich den SBA irgendwann aufzusetzen, den Kaufvertrag, da brauche ich schon einen guten Rechtsanwalt mit an Bord.
Nur, also auch wenn wir jetzt ein bisschen Gefahr laufen, da auszufransen, aber auch gerade bei dieser LOI-Verhandlung, wenn du sagst, okay, der wird verhandelt, der wird ja wahrscheinlich zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt. Jetzt habe ich aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch 2-3 andere Käufer im Rennen. Das heißt, ich verhandle mit jedem ein LOI, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, auf Verkäuferseite drafte ich halt einmal so ein Ding, leg das 3 Parteien vor oder keine Ahnung und spare mir da halt so ein bisschen Aufwand. Aber wenn ich jetzt wirklich mit jedem nochmal ein extra LOI verhandeln muss, das geht ja auch ins Geld, oder?
Das ist so. Aber der LOI nimmt dann eben doch die Rolle ein von einem echten Vorvertrag, wo dann neben der Bewertung auch viele andere Dinge mit geregelt sein können. Und das verhandelt man dann in der Tat mit mehreren Parteien. Es hängt immer von der Art der Transaktion ab und wie strukturiert der Prozess gefahren wird. Und tendenziell umso größer die Transaktionen werden, umso seltener wird tatsächlich ein echter LOI, an den häufig eine Exklusivität auch angeschlossen ist, vereinbart. Sondern dann wird durch die Investmentbank eher der Prozess wirklich als, in Anführungszeichen, harte Auktion bis zum bitteren Ende durchgeführt. Und ich habe durchaus Transaktionen erlebt, wo dann mit 2, 3, 4 Parteien parallel der SPA sogar verhandelt wurde und wo dann sogar mehrere Notartermine vereinbart wurden. Und habe Konstellationen erlebt, wo man dachte, man hätte am Freitag von der Woche den Notartermin und am Mittwoch bekommt man den Anruf und man bekommt die Nachricht, dass da gerade der Notartermin mit einem anderen Interessenten stattgefunden hat und dass der einfach nochmal den Preis beim Preis nochmal was draufgelegt hat. So, das ist sicherlich nicht die feine Art. Auf der anderen Seite ist es natürlich vollkommen legitim von der Verkäuferseite vom M&A-Berater, da bei einem sehr attraktiven Target das Beste für den Mandanten und für den Verkäufer rauszuholen. Und da gibt es dann alle Spielarten, wirklich, wie gesagt, von mehreren Notarterminen, die dann auch sogar parallel vereinbart werden bei verschiedenen Notaren. Und am Morgen des Notartermins ruft der M&A-Berater dann die Kaufinteressenten an und sagt, du musst nochmal 10% drauflegen. Wenn nicht, dann können wir uns den Notartermin um 10 Uhr sparen, dann gehen wir dann mit einer anderen Partei hin. So. Das findet in der Realität statt. Nicht unbedingt im Small-Cap-Segment. Da ist es dann schon eher Usus, relativ frühzeitig einen gemeinsamen LOI zu verhandeln, zu unterzeichnen, eine Exklusivität zu vergeben und dann eben nur mit einer Partei bis zum Abschluss zu arbeiten.
Das ist wild. Lass uns vielleicht die Frage noch fertig machen, mit denen, welche Parteien damit an Bord sind. Also wir hatten jetzt den Käufer, wir hatten den Verkäufer, wir haben den Rechtsanwalt, wir haben den M&A-Berater, wir haben irgendwie einen Transaction-Services-Berater. Kommt noch irgendjemand dazu oder sind wir damit vollzählig?
Also auf der Verkäuferseite war es das im Wesentlichen. Auf der Käuferseite ist es noch ein bisschen breiter. Gut, also natürlich gerade die Due Diligence, die kann natürlich beliebig weit ausgeprägt werden und ich glaube, was immer Standard ist, ist eine Financial, eine Tax und in den meisten Fällen auch eine Legal Due Diligence zu machen. Das können dann alles Teams aus einem Haus sein. Gerade die großen, die Big Four haben dann eben alle Workstreams, die sie auch parallel anbieten können. Manchmal möchte ich als Käufer dann aber auch vielleicht nochmal unabhängige Meinungen haben und habe dann vielleicht Financial und Tax aus einer Hand von PwC und habe dann nochmal Legal von einer anderen Anwaltskanzlei und mache das eventuell dann eben unabhängig. On top hat man dann eventuell noch eine Commercial Due Diligence. Das kann dann auch von einem Big Four mitgemacht werden, aber häufig möchte ich dann vielleicht doch von einem der großen Strategieberater da nachher den Stempel auf der Commercial-Seite drauf haben. Wenn es ein Produktionsbetrieb ist, hat man häufig noch eine Operational Due Diligence mit dabei und guckt sich den Produktionsbetrieb nochmal ganz genau an und schaut, ob es auf der CapEx-Seite vielleicht einen Backlog gibt, der erstmal aufgeholt werden muss. Auch bei produzierenden Unternehmen habe ich vielleicht noch ein Umweltthema. Ja, wenn ich jetzt eine Gießerei kaufe, dann schaut man gerne nochmal in den Boden hinein, was da noch so an Altlasten drin schlummert. Und natürlich mittlerweile immer mehr auf der Technical- und auf der IT-Seite, dass da eben auch dann die Due Diligence gemacht wird. Ja, und dann gibt es noch Pensions und HR und mittlerweile ESG. Also wirklich viele Workstreams, die man da bei der Due Diligence mit beachten muss. Und das kann dann schnell bei ganz großen Transaktionen nachher 10-12 Workstreams bedeuten. Daneben macht es durchaus Sinn, auf der Debt-Seite, also auf der Finanzierungsseite, noch einen Berater mit an Bord zu haben. Auch das gerade bei größeren Transaktionen, wo es dann eine klassische LBO-Struktur ist, da macht das durchaus Sinn, auch einen Finanzierungsberater eben als Debt Advisor mit an Bord zu nehmen, um eben da noch die optimalen Konditionen und auch eine optimale Struktur mit auszuarbeiten.
Wie funktioniert das zeitlich? Also ich bin jetzt Käufer, ich habe irgendwie einen spannenden Deal identifiziert, jetzt ich weiß ja noch gar nicht, ob der Verkäufer verkaufen möchte. Ich weiß nicht, zu welchem Preis er verkaufen möchte. All diese Dinge, da müssen wir erstmal gucken, ob wir uns einigen. Zu welchem Zeitpunkt gehe ich zur Bank und sage, hey Leute, ich bräuchte mal eine Finanzierung. Weil eine Bank will ja wahrscheinlich auch relativ viele Informationen haben. Die werden nicht aufs Blaue hinaus sagen, ja, hier feel free und egal, was du bezahlst, wir werden es finanzieren. Also gibt bestimmt Käufer, die diese Kredibilität bei Banken haben. Aber ich glaube jetzt mal nicht, dass es die Allgemeinheit ist. Wann nehme ich die mit rein? Und
auch das kann man schon relativ frühzeitig im Prozess machen. Also die Banken freuen sich darüber, wenn sie frühzeitig vom Käufer mit eingebunden werden und so dann auch bereits Einfluss darauf nehmen können, welche Fragen im Rahmen der Due Diligence diskutiert werden. Das heißt, ein vernünftiger Zeitpunkt wäre vermutlich, wenn man die Management-Präsentation hatte, sich danach entschieden hat, ja, das Target ist weiterhin für mich interessant, ich gebe ein Confirmatory Offer ab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, macht das Sinn, schon mal mit finanzierenden Banken zu sprechen. Weil meistens spricht man auch nicht nur mit einer Bank, sondern meistens spricht man dann mit einer Handvoll oder vielleicht sogar noch mit einem Debtfonds parallel, wenn man es eben selbst macht und nicht über einen Debt Advisor das Ganze macht. Und was dann ja passiert operativ ist, man fängt an, sich seine Gedanken zu machen für die Due Diligence, was sind die Workstreams, die ich brauche, was sind die Fragen, die ich stelle. Man hat sein eigenes LBO-Modell, was man aufsetzt, wo man seine Szenarien rechnet und natürlich laufend die DD-Erkenntnisse einfließen lässt und modelliert. Und was man dann eben auch parallel macht, ist, mit den Banken zu sprechen, was die sich finanzierungsseitig vorstellen können. Welche Finanzierungsstrukturen, was habe ich als Termloan, was habe ich als Bullet mit dabei, wie sind die Covenants und all das. Das ist ja im Grunde ein iterativer Prozess, der dann über einige Wochen hinweg stattfindet, wo ich immer neue Erkenntnisse bekomme, sei es durch den DD-Prozess, sei es durch die Informationen, die ich vom Management bekomme, sei es durch die Informationen, die ich von den Banken bekomme, was sie sich finanzierungsseitig vorstellen können. All das fließt ja dann parallel immer in meine Szenarien ein und ich bastel daran rum, ich spiele daran rum. Deswegen, das macht durchaus Sinn, die Banken dann so früh schon mit reinzunehmen.
Ist eigentlich eine relative Zitterpartie. Also wenn du überlegst, wie viele Moving Parts es gibt und dass du die halt irgendwie alle zusammenführen musst. Wie häufig passiert es vielleicht auch, dass ich zum Beispiel beim Notar sitze, ich habe mich auf den Kaufpreis geeinigt, ich unterschreibe die ganze Nummer, aber meine Finanzierung steht vielleicht noch gar nicht, weil so ne, die Bank würde vielleicht auch erst ihr Siegel drunter setzen, wenn sie halt wirklich den Kaufvertrag sehen. Und dann zack, scheitert eine Transaktion nach dem Signing noch eigentlich an der mangelnden Finanzierung. Passiert sowas oder ist zu dem Zeitpunkt eigentlich alles in trockenen Tüchern?
Nö, also das passiert leider durchaus. Auch da hängt es, glaube ich, stark davon ab, was ist das für einen Käufertyp. Und das hat einen Einfluss darauf, was ich als M&A-Berater auch akzeptiere, was vielleicht schon bereitstehen muss, bevor ein Notartermin überhaupt vereinbart wird. Ja, und wenn es jetzt eine MBI-Transaktion ist, dann ist der Berater da vielleicht etwas härter in seinen Wünschen, dass eine Finanzierungszusage von der Bank bereits bestehen muss, bevor ein Notartermin stattfindet. Wenn es eine Private Equity Transaktion ist mit einem größeren Fonds, habe ich auch häufig erlebt, dass die Finanzierung noch nicht final steht, sondern im Grunde das eben genau so ein moving Thema ist, dass der Finanzinvestor parallel noch seine optimale Finanzierungsstruktur für sich am Verhandeln ist, am Ausarbeiten ist und parallel das Signing aber schon mal stattfindet und zur Not, im allergrößten Notfall, der PE dann im ersten Schritt All Equity hineingehen müsste, wenn er eben nicht die Finanzierung aufstellen könnte. Das passiert extrem selten, also zumindest, also es passiert selten, dass es ungewollt All Equity dann finanziert wird. Gewollt All Equity, das passiert regelmäßig, das ist auch eine gute Strategie, weil es dann eine hohe Transaktionssicherheit verschaffen kann. Aber ja, das ist natürlich eine ganz wesentliche Closing-Condition. Was zwischen Signing und Closing passieren muss, ist, dass der Kaufpreis gezahlt werden muss. Und dementsprechend häufig sind Signing und Closing am gleichen Tag. Ja, dann wird gesigned und der Kaufpreis wird direkt überwiesen. Häufig liegen aber auch einige Wochen dazwischen, ja, wenn parallel vielleicht noch eine Kartellamtsanmeldung stattfinden muss und eben die Closing-Condition der Kaufpreiszahlung dann eben noch erfolgen muss.
Okay. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich einen relativ guten Überblick einmal über die gesamte Transaktion. Eine Sache würde mich aber trotzdem noch interessieren und die ist eher so menschlicher Natur auch. Was ist, also ich als Verkäufer habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich möchte verkaufen, ich habe einen M&A-Berater in den Prozess eingebunden, mit dem kann ich ja auch noch irgendwie mich auf Tasse Kaffee irgendwo außerhalb treffen. Aber spätestens ab dem Augenblick, wo ich halt eine Due Diligence beauftrage, also sprich, entweder ist es eine Vendor-Due Diligence, dass die dann halt irgendwie bei mir kommen und dann, keine Ahnung, in irgendeinem schlecht klimatisierten Hinterhof sitzen und Bücher wälzen. Aber spätestens da werden ja wahrscheinlich meine Mitarbeiter auch davon mitbekommen, dass, Moment mal, hier passiert doch irgendwas. Zu welchem Zeitpunkt beziehe ich die mit ein?
Das ist eine ewig diskutierte Frage. Zu welchem Zeitpunkt? Und viele Unternehmensinhaber würden es am liebsten gar nicht machen und würden es, also es gibt einige Transaktionen, die ich erlebt
Tschüss,
habe.
Ich bin da mal weg.
Ja, so in der Art, weil sie Sorge haben, dass eine Unruhe entsteht. Faktisch passiert natürlich genau das Gegenteil, weil die Mitarbeiter sind ja nicht blöd. Und wenn plötzlich der Leiter Finanzen oder Leiter Controlling anfängt, Überstunden zu machen und nervöses Treiben ist oder ein paar fremde Gesichter regelmäßig im Unternehmen auftauchen, natürlich fängt man dann an zu tuscheln. Und vor allen Dingen dann, wenn der Unternehmensinhaber vielleicht ein gewisses Alter auch erreicht hat und sowieso absehbar ist, dass irgendwann ein Verkauf stattfindet. Ich glaube, in den Fällen, wo eine Transaktion mit einer realistischen Wahrscheinlichkeit stattfindet, ja, also wo der Inhaber sich entschieden hat, ich will wirklich verkaufen, ein M&A-Berater ist mandatiert und vielleicht auch die ersten Angebote in der vernünftigen Größenordnung bereits vorliegen. Ja, das heißt, da, wo die Transaktionswahrscheinlichkeit eigentlich gegeben ist, da macht das meines Erachtens Sinn, offen mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, um eben Herr zu sein über die Kommunikation und vielleicht ein paar Sorgen, ein paar Ängste vorwegzunehmen. Den Mitarbeitern mitzugeben, macht euch keine Sorgen, ich habe hier die Führungsmannschaft ist mit im Boot, wir achten gemeinsam darauf, dass wir einen vernünftigen Käufer finden, der auch eine Art, keine Ahnung, eine Beschäftigungsgarantie gibt, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst über euren Arbeitsplatz. Sinngemäß, es wird alles weitergehen, so wie bisher, nur dass ich eben nicht mehr hier in vorderster Front bin, sondern eben jemand anderes. Und idealerweise kennt ihr auch denjenigen schon, der dann eben als Geschäftsführer mit übernehmen wird. Ich glaube, wenn man die Kommunikation versucht, so zu steuern, kann das viele Konflikte im Keim ersticken. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht macht und die Mitarbeiter anfangen zu tuscheln und ein bisschen Unsicherheit entsteht, dann kann das zu einer Negativspirale führen. Und Mitarbeiter kündigen dann vielleicht schon mal proaktiv, weil sie Angst haben und Sorge haben, was da in Zukunft passieren könnte. Und man weiß dann nicht, kommt dann die böse Heuschrecke oder kommt dann der Stratege, der dann plötzlich Abteilungen zusammenstreicht, um Synergien zu heben und so weiter. Also ich würde es eher frühzeitig kommunizieren und nicht zu spät.
Ja, zumal man ja vielleicht auch den ein oder anderen Mitarbeiter hat, der wichtig ist, einfach, dass er im Unternehmen bleibt, weil es Teil einer Vereinbarung ist. Ich glaube, diese Leute musst du ja dann ohnehin ein bisschen früher ins Boot holen.
Und, absolut.
Ja. Okay, du, ich glaube, also ich habe noch 1 Million Fragen. Ich glaube allerdings,
dass ich habe auch noch 1 Million Antworten, Flo. Das ist doch perfekt. Ja. Dann machen wir einfach noch weiter eine Stunde.
Ja, okay. Also ich meine, wenn du die Zeit hast, dann sehr, sehr gerne. Ansonsten glaube ich, haben wir unseren Hörern hier schon relativ viel zugemutet. Ich glaube, es war sehr, sehr viel Input dabei. Deshalb vielen, vielen Dank an dich für diesen Ausflug in die M&A-Landschaft. Ich glaube, wie gesagt, es gibt noch 1000 Fragen, die man besprechen könnte. Wir haben ja hier auch dieses Format mit Close to Deal Insights, wo gerade wir beide dann halt auch häufiger mal ein bisschen fachsimpeln können, ein bisschen tiefer in die Themen auch eintauchen können. Und falls das irgendwie von großem Interesse ist, dann können wir da gerne auch mal einen Teil 2 zu machen, insbesondere wenn wir da jetzt irgendwie Fragen offen gelassen haben etc. pp. Dann erreicht man dich ja sehr, sehr gut, auch auf LinkedIn. Und ich habe gehört, du nimmst da sehr gerne alle Fragen entgegen. Ich glaube, das war's von meiner Seite zu Ja, dieser Folge von Close the Deal. Kai, dadurch, dass das eigentlich hier dein Format ist, möchte ich dir sehr, sehr gerne das Schlusswort überlassen. Von meiner Seite nur nochmal schon frohe Ostern an alle, die hier die Feiertage genutzt haben, um den Deep Dive in den M&A-Prozess zu hören. Und ich bin jetzt ruhig.
Flo, vielen, vielen Dank. Wie immer war es ein Fest mit dir gemeinsam, diesen kleinen Podcast aufzunehmen. Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, da waren heute ein paar spannende Sachen dabei und die Plauderei von Flo und mir war nicht zu ausführlich und nicht zu langweilig. Nächste Woche am 5.4. spreche ich da mit Moritz Neuhaus von Inside Consulting über ein Thema, das gerade im ersten Quartal auf LinkedIn, aber nicht nur dort, große Wellen geschlagen hat, nämlich das Thema der Corporate Influencer. Ja, da gab es ein, zwei große Influencer von großen WP-Gesellschaften, die etwas negativ aufgefallen sind, und das hat dann nicht nur deren eigenen Ruf, sondern auch den Ruf des Arbeitgebers doch beschädigt. Und wir wollen einmal gemeinsam diskutieren, wie man Corporate Influencer auch im M&A-Markt bewusst einsetzen kann, ohne eben da ein Reputationsrisiko daraus mitzunehmen. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.